Ja, generell sagt der Koalitionsvertrag, dass halt nochmal ein sehr stärkeres Augenmerk auf einen positiven Begriff von Digitalisierung gelegt wird. Ja, das ist ja erstmal ein entscheidender Baustein. Also da sind wir wirklich hinten dran in Deutschland. Es gibt auch Versuche, den Datenschutz weiter zu stärken. Das sehe ich auch als sehr positiv an. Und insgesamt müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das aussieht mit der KI-Forschung ganz konkret. Jetzt mit der neuen Forschungsministerin. Es wurde bislang halt sehr stark auch als Mittelstandsförderung betrachtet. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Die Regulierungsvorschläge, die ich ja schon als so positiv genannt habe, da hat die neue Regierung tatsächlich auch vor, da sehr stark reinzugehen und begrüßt die tatsächlich auch. Also da sehe ich dann auch, dass der Pfad auch weitergegangen wurde, der jetzt in den letzten Jahren auch schon beschritten wurde. Also ich bin da erstmal also guten Mutes, dass wir da eher nochmal bessere Perspektiven haben in Zukunft.
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethik Digital heute. Ich bin Rieke Harmsen, Chefredakteurin von Sonntagsblatt. Meine Kollegin Christine Ulrich ist mit mir da und wir machen diesen Podcast, weil wir den Menschen Orientierung bieten wollen und sie auch dabei unterstützen wollen, eine eigene Haltung zu finden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, liebe Frau Hesen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Wie kommt man mit Theaterwissenschaft, katholischer Theologie und Philosophie zu so einem Thema wie digitale Ethik?
Ja, es war tatsächlich Philosophie, Theater, Film- und Fernsehwissenschaft und katholische Fundamentaltheologie. Ja, der Zusammenhang ist, ich habe mich immer schon mit grundsätzlichen Dingen gerne beschäftigt. Also was hält unsere Welt zusammen? Und Medien haben mich immer schon interessiert. Und da gibt es tatsächlich einen starken Zusammenhang, weil Medien ja rahmen, wie wir unsere Welt sehen. Also, und ich würde auch künstliche Intelligenz letztendlich als Medium begreifen. Also das sind immer bestimmte Technologien, die dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Welt in einer bestimmten Weise wahrnehmen und auch unsere Gesellschaft in einer bestimmten Weise formen. Und das ist so der Zusammenhang, den man über dieses ganze breite Spektrum letztendlich legen kann.
Wenn Sie KI als Medium sehen, wie würden Sie denn ganz allgemein künstliche Intelligenz definieren? Was wären denn Kriterien, die Sie auch abgrenzen von anderen Formen von Digitalität?
Naja, so ganz abstrakt gesagt kann man sagen, bei KI geht es immer um Wahrscheinlichkeitsprognosen. Ja, letztendlich darum, Muster zu erkennen. Also künstliche Intelligenz ist dazu in der Lage, auf der Grundlage von riesigen Datenmengen bestimmte Muster zu erkennen, was gehört zusammen, also bei der Bilderkennung zum Beispiel, und dann zu prognostizieren, wie geht es weiter oder zu berechnen, wie geht es weiter. Das ist so das grundlegendste Prinzip. Und dazu natürlich noch ein gewisser, wie man ja sagt, ein bisschen missverständlich Autonomiegrad. Also künstliche Intelligenz ist selbstständig dazu in der Lage, Muster zu erkennen, die wir als Menschen vielleicht gar nicht im Blick hätten und eben auf Grundlage von riesigen Rechenkapazitäten auch nochmal viel bessere Prognosen zu erstellen oder andere Prognosen zu erstellen, als wir das könnten als Menschen.
Vielleicht geben Sie ein paar Beispiele für Anwendungen, wo überall KI drinsteckt. Das ist ja für uns noch im Grunde noch als Anwender noch
Ja.
neu. Was ist denn, wo steckt KI drin?
Also Roboter, da gibt es Roboter, die arbeiten mit KI und welche, die arbeiten ohne KI. Aber in der Tat ist so zum Beispiel der ganze Industriebereich, Industrie 4.0, sagt man dazu auch, ein großes Anwendungsgebiet für künstliche Intelligenz. Dann können Sie zum Beispiel sehen, in einem Industrieunternehmen, wie wird mein Produkt im Moment vermarktet? Wie ist es gerade mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Was mögen die am meisten? Und da können dementsprechend dann auch die industrielle Produktion angepasst werden. Aber zum Beispiel auch Suchmaschinen ist was, was wir ja alle fast jeden Tag benutzen. Da trägt KI ganz entscheidend dazu bei. Oder auch personalisierte Werbung ist ein ganz großes Thema. Also das Geschäftsmodell sozusagen der Datenökonomie wird ganz entscheidend unterstützt durch künstliche Intelligenz. Oder ganz praktisch, wenn Sie Netflix gucken, das tun ja viele jetzt gerade in der Pandemie, da gibt es riesige Möglichkeiten, die Daten auszuwerten und genau für Sie passend für Ihr Profil dann Ihnen ein Angebot zusammenzustellen, was Sie dann sehen, wenn Sie Netflix aufmachen, welche Filme sind gerade angesagt, was ist für Sie gerade am besten zu sehen und am attraktivsten. Da steuert dann auch KI Ihren Beitrag dazu bei. Und vielleicht, weil Sie das Frau Ulrich gerade nochmal gesagt haben mit den, also diese Bedrohungslage oder was wir immer denken, diese Superintelligenz, da sagt man ja, das ist die sogenannte starke KI und das ist eine künstliche Intelligenz, die sich selber Zwecke setzen könnte, also die den Menschen sozusagen übervorteilen könnte. Das ist ja so die Idee, die auch in Science-Fiction-Filmen und Literatur oft besprochen wird, und sowas gibt es überhaupt nicht. Und da sagen die meisten oder eigentlich fast alle Expertinnen und Experten, wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben oder vielleicht auch nie geben. Was wir sehen, ist die sogenannte schwache KI, so sagt man in der Informatik, also ein bestimmter abgegrenzter Arbeitsbereich für diese Algorithmen letztendlich und die uns dann auch nicht überlegen ist, sondern letztendlich dann auch unseren mehr Befehlen gehorcht oder gehorchen sollte. Das sind ja dann immer so Grauzonen.
Sie beschäftigen sich ja eben auch mit Sicherheitsfragen zu KI und haben eben unter anderem einen Leitfaden entwickelt oder mitentwickelt und arbeiten an diesen Themen wie eben Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Schutz der Privatsphäre. Wo sehen Sie denn da Ansatzpunkte und wie sieht dieser Leitfaden aus? Also was waren da Ihre zentralen Forderungen oder Ansätze?
Also erstmal zum Sicherheitsbereich, dann von dem hatten Sie gerade gesprochen, da wird ja von KI häufig im Zusammenhang mit der intelligenten Kameraüberwachung gesprochen oder aber auch mit biometrischen Datenerfassungen. Und das ist so ein Bereich, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen oder das ist ein großes Feld. Aber ich würde erstmal sagen, also mit mehr Überwachung erlangt man überhaupt nicht mehr Sicherheit. Also da muss man nochmal ganz genau hingucken. Das sind immer so Schlagworte, dass man denkt, es würde wirklich mehr Sicherheit hergestellt werden können durch diese starken Überwachungsmechanismen. Aber da ist tatsächlich, wenn man mal bei diesem Thema intelligente Kameraüberwachung sagen bleiben würden oder auch, man sagt da zum Beispiel in der EU, spricht man davon biometrischer Fernerkennung, so ein bisschen abstrakter ausgedrückt, weil man noch viele andere Parameter so reinbringen kann. Also das ganze Erscheinungsbild des Menschen wird da aufgenommen. Also und Sensordaten spielen da auch eine Rolle und so weiter. Aber was wir in unserem Leitfaden gemacht haben, ist vor allen Dingen zu betonen, dass es bestimmte Werte geben muss, die in den Vordergrund gestellt werden müssen, wenn KI gesellschaftlich implementiert wird. Und wenn wir jetzt nochmal von der intelligenten Kameraüberwachung sprechen, dann würden wir sagen, das ist kein Beitrag unbedingt zur gesellschaftlichen Wohlfahrt, sondern wir müssen schauen, dass bestimmte Werte gegeneinander abgewogen werden. Eben Freiheit und Sicherheit zum Beispiel in dem Fall. Und wenn wir KI-Systeme implementieren, die uns das Gefühl geben, dass wir andauernd überwacht werden, dann würden wir sagen, das ist etwas, was nicht den längerfristigen Gemeinwohlinteressen in der Gesellschaft entspricht und müsste dementsprechend dann reguliert werden oder verhindert werden oder eben genau abgewogen werden. Und wir haben halt vor allen Dingen in den Vordergrund gestellt Fragen von Gerechtigkeit, also Diskriminierungsfreiheit in Bezug auf KI-Systeme, aber auch Fragen von Datenschutz und Privatheit, um die informationelle Selbstbestimmung zu wahren innerhalb der Gesellschaft. Und natürlich auch nochmal Fragen davon, wie künstliche Intelligenz allgemein allen Menschen zugutekommen kann in der Gesellschaft. Also auch Fragen der Verteilungsgerechtigkeit in dem Zusammenhang.
Können Sie das vielleicht auch nochmal ausführen? Also an so ein Beispiel wie Diskriminierungsfreiheit. Sie haben eben mal gesagt gehabt in einem Interview, wenn so ein Grundwert eben nicht vorhanden ist in so etwas, dann erodiert auch das Vertrauen. Und das ist ja vielleicht auch gerade das, was an manchen Stellen passiert. Können Sie an so einem Beispiel nochmal sagen, so wie kann denn sowas dann aussehen?
Ja, Diskriminierungsfreiheit bedeutet erstmal, dass KI als eine Basisapplikation in der digitalen Gesellschaft eben auch alle Menschen gleich behandelt oder fair behandelt. Das heißt, dass alle die gleichen Chancen haben sollen, an der Gesellschaft teilzunehmen, auch an einer Gesellschaft, die durch KI teilweise zumindest manchen Systemen gesteuert wird. Und da kann es eben passieren, dass bestimmte Gruppen, die nicht so stark vorhanden sind in der Auswahl der Trainingsdaten, benachteiligt werden. Also ein großes Thema ist zum Beispiel Diskriminierung von Schwarzen in KI-Anwendungen. Also die zum Beispiel in der Bilderkennung gar nicht als Menschen erkannt werden oder überhaupt nicht erkannt werden, weil es nicht die entsprechenden Trainingsdaten gibt, sondern die Trainingsdaten basieren dann nur auf den Daten von Weißen vor allen Dingen. Es könnte uns dann zum Beispiel passieren, hier in so einer Videokonferenz, wenn man sich so einen automatischen Hintergrund einstellt, dass sie, wenn sie schwarz sind, gar nicht erkannt werden und der Kopf einfach weg ist. Also dafür gibt es dann zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt viel dramatischere Beispiele, zum Beispiel Gesundheitssysteme in den USA, wo die Daten von armen Leuten, aber auch von schwarzen Leuten letztendlich so falsch interpretiert wurden durch KI-Systeme, dass die weniger Gesundheitsleistungen bekommen haben. Und da müssen wir halt schauen, dass wir verschiedene Dinge umsetzen. Also erstmal muss man zur Regulierung kommen, also dass man zum Beispiel den großen Big-Tech-Unternehmen nachweisen muss, also gerade die Unternehmen, die besonders großen Einfluss haben, dass deren Datensätze gut sind, also im Sinne von ausgewogen, alle Gruppen berücksichtigt werden und natürlich auch gut verarbeitet werden. Das heißt, da muss es so eine Art Unternehmensethos geben oder in der gesteigerten Form so Zertifikate, zum Beispiel für die Trainingsdaten. Da kann ich gerne noch näher drauf eingehen, aber vielleicht erstmal, es kann so Labels geben, Zertifikate, sodass ich zum Beispiel als Verbraucherin, als Endnutzerin weiß, das ist ein gutes KI-Produkt oder auch, dass ich, wenn ich selber in der Wirtschaft tätig bin und größere KI-Anwendungen kaufen will, dass ich dann auch weiß, da kaufe ich jetzt ein gutes Produkt. Oder aber, Natürlich oder nicht oder, das schließt sich nicht aus. Und wichtige Bedingung dafür ist auch, um KI-Produkte fair zu machen, dass in Entwicklungsabteilungen auch eine möglichst große Diversität an Anwenderinnen oder an Entwicklerinnen und Entwicklern vorhanden ist. Also gibt es zum Beispiel eine Bewegung, die heißt Black in AI. Die arbeiten ganz stark mit diesem Ansatz, dass sie sagen, die Entwicklerteams müssen divers aufgestellt sein, müssen alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren, damit Fehler eben nicht passieren, weil Menschen haben halt oft in ihrem Arbeitsprozess die Tendenz, gerade wenn sie unter Druck arbeiten oder das auch als Aufgabe gar nicht gestellt wurde, bestimmte Gruppen zu vergessen und ihre eigene Perspektive stark in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eben dann eben ein Ansatz zu versuchen, das zu verhindern.
Also das heißt, die Ethik bewegt sich ja da auf, oder die ethischen Forderungen oder das Nachdenken bewegt sich auf verschiedenen Ebenen. Das sind die Unternehmen jetzt, die Sie genannt haben, also wie die Unternehmen dazu kommen oder auch die Programmierer selber zu einem ethisch bewussteren Umgang mit den Algorithmen, die KI ausmachen. Eine andere Ebene ist ja die Politik. Also die europaweiten Regelungen, die wir bräuchten, um die Unternehmen und die Internetplattformen so weit zu kriegen, sich da auch an die Werte zu halten. Sind Sie da optimistisch, dass sich da europaweit was durchsetzen lässt?
Ja, ich bin da recht optimistisch. Also wir haben im Moment einige Regulierungsvorhaben sozusagen in der Pipeline, die im Moment stark diskutiert werden, wo es jetzt auch unterschiedliche Konsultationsprozesse gibt. Einmal den Digital Services Act der EU, dann gibt es den Digital Markets Act und dann außerdem noch einen EU-Regulierungsvorschlag spezifisch für künstliche Intelligenz. Und da stehen wirklich gute, sehr stark bürgerrechtlich orientierte Vorgaben drin. Und wenn die kämen, wäre das sicherlich auch ein Schlüssel, um vor allen Dingen eben auch die großen Plattformbetreiber zu regulieren. Also das ist ja ein ganz entscheidendes Merkmal der gesamten Digitalisierung, dass sie in den Händen liegt weniger bedeutender Marktführer aufgrund von rechtlichen Vorgaben und auch von ja, einer globalisierten Industrie ist es halt sehr schwierig, die zu regulieren. Aber hier hat die EU jetzt erstmalig zu einem wirklich guten Instrumentarium gegriffen, um da dran zu kommen. Und das ist jetzt noch alles nicht gekommen und das dauert jetzt auch noch etwas, aber der Weg ist schon mal geebnet.
Ich habe eines Ihrer Papiere gelesen, da, oder wo Sie eben mitgewirkt haben, wo es um diese EU-Geschichten ging und KI. Und da war es unter anderem die Rede davon, eben, dass es doch eine Möglichkeit geben müsse für ein Opt-out oder eben eine Reversibilität. Können Sie das nochmal erläutern, weil ich das ganz spannende Punkte finde, die Sie da in die Diskussion mit hineinbringen?
Also wir haben in unseren Papieren von der Plattform Lernende Systeme vor allen Dingen betont, dass die menschliche Selbstbestimmung gewahrt sein muss im Umgang mit KI-Systemen. Und dazu gehört eben auch, nicht nur so ein Rädchen im Getriebe zu sein der KI, sondern auch tatsächlich Einfluss zu nehmen auf KI-Systeme. Also wenn Sie sich ein KI-System in der großen Industrieanlage vorstellen, dann ist es nicht einfach so, dass Sie auf so einen Knopf drücken können und dann liegt alles brach und Sie können da jetzt irgendwas verändern, sondern Sie sind letztendlich die Person, die dann nur noch das umsetzen muss, was die KI vorschlägt. Opt-out bedeutet eben, dass ich selber mich rausnehmen kann aus dem Prozess, also dass ich selber meine Daten auch rausnehmen kann, also dass ich selber auch dazu entscheiden kann, die KI jetzt nicht mehr einzusetzen. Das ist natürlich bei einer Industrieanlage sehr, sehr schwierig, aber stellen Sie sich zum Beispiel vor, das ist ja das große Thema jetzt auch Verwaltungsdigitalisierung, da benutzen Sie dann zum Beispiel KI, um die Berechtigung zu ermitteln von einer Person Sozialhilfe zu bekommen oder eine andere Form von sozialer Unterstützung. Sie sehen dann, oder es kommt jetzt irgendwie zu merkwürdigen Entscheidungen hier, die ich nicht als gerecht empfinde oder die nicht mit den Regeln übereinstimmen. Da muss es möglich sein, dass Sie rechtlich, wird vom menschlichen Letztentscheider gesprochen, dass Sie dann sagen können, nein, das setzen wir jetzt so nicht um. Und Sie müssen auch in der Lage dazu sein, sich gegenüber dem Vorgesetzten dann auch durchzusetzen und dass es nicht als gegeben betrachtet wird, dass alles, weil Sie jetzt diese teure Software angeschafft haben, dass alles einfach so umgesetzt wird, wie das die KI wünscht, sondern dass die wirklich Einfluss gewinnen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Systeme müssen also auf der Ebene der unternehmerischen oder verwalterischen Organisation so gemacht sein, dass ich Einfluss nehmen kann. Aber eben auch in Bezug auf so größere Unternehmen muss es immer wieder möglich sein, dass der Mensch oder eine Gruppe von Menschen das, sagen wir mal, das Zepter in die Hand nimmt.
Einen anderen Punkt, den Sie ja auch da ansprechen, ist dieses Thema Verteilung von Risiken oder eben Verantwortung. Glauben Sie, dass da eben es auch möglich ist, nochmal so nachzujustieren, dass eben gerade so große Plattformen oder eben große Wirtschaftsunternehmen da tatsächlich auch nochmal umdenken?
Also es gibt da unterschiedliche Vorschläge und ein Vorschlag, den ich selber richtig gut finde, ist und der auch in dem EU-Regulierungsvorschlag für künstliche Intelligenz vorkommt, ist, dass die Unternehmen selber eine Risikobewertung vornehmen müssen, also für ihre eigenen Anwendungen, die sie verkaufen möchten. Also das muss nicht ausschließlich das Unternehmen sein, aber das sollte natürlich auch geprüft werden, nochmal von der entsprechenden Regulierungsbehörde. Aber die Unternehmen sollten erstmal selber eine Risikoeinschätzung machen und dann, und das ist wichtig, vor allen Dingen den Lösungsvorschlag mitbieten. Weil das haben wir ja häufig das Problem von Unternehmen, die wissen, was die Risiken sind, verheimlichen aber, was die Lösungsansätze sind, weil ihnen denen das mehr Kosten verursacht und weil die außerdem nicht möchten, dass die Technologie, also dass die Regulierung sich den Fortschritten der Technologie anpassen. Wenn die aber dazu gezwungen sind, selber den Lösungsvorschlag mitzubieten, dann müssen die auch offenlegen, was ihre technischen Möglichkeiten sind, weil die haben ja dann Interesse, dass sie ihr Produkt verkaufen und die Lösungsansätze gleich mitbieten. Das finde ich einen guten Ansatz. Und wie gesagt, das ist zumindest teilweise auch schon drin in den EU-Regulierungsvorschlägen. Und ich sehe jetzt keinen Grund, außer es gibt keinen politischen Willen, das umzusetzen.
Und das wären jetzt sozusagen die Ansätze, die ausreichen würden, um sowas zu vermeiden, dass eine bessere Überwachung oder innere Sicherheit, dass man diesen positiven Ansatz, dass das umschlägt in Repressionen. Also wenn unsere Daten in falsche Hände gelangen oder wenn die KI mit unseren Daten Sachen macht, die wir nicht wollen. Also dass man das quasi auf Unternehmens- und auf individueller Ebene sozusagen dann regelt, also für sich mit dem Opt-out und so.
Ja, also das Opt-out ist natürlich auf individueller Ebene wichtig, dass es überhaupt umsetzbar ist. Also man sagt ja so schön auch in der christlichen Sozialethik, also sollen setzt können voraus. Also man muss natürlich auch Möglichkeiten haben, gut zu sein oder moralisch zu handeln. Und das kann man auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen durchdeklinieren, auch im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist die eine Ebene. Aber die andere Ebene ist natürlich, dass man die Individuen nicht alleine lassen darf und auch nicht überfordern darf. Das wäre ein ganz falscher Ansatz, sondern man muss tatsächlich die Rahmenbedingungen setzen, damit das möglich ist. Und das eben auch durch gesetzliche Regulierung und nicht nur durch Ethikkodizes, was die Unternehmen selber machen, das sieht man im Moment. Das ist ja irgendwie begrüßenswert, dass sie sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen rauszureden und zu sagen, na, wir haben doch jetzt so einen Ethikkodex und das alles für sich selbst zu regeln, ohne dass so ein scharfes Schwert wie eine gesetzliche Regulierung kommt. Also da muss man überall
genau hingucken. Ist das nicht auch so ein bisschen wie Greenwashing? Also das ist das, was ich gerade so ein bisschen wahrnehme oder den Eindruck habe, dass es eben viele Unternehmen dann entsprechend in ihre Richtlinien oder auf ihre Webseite platzieren, weil sie damit letztendlich ihr Image verbessern wollen, aber dass das, was dann eben tatsächlich passiert, eigentlich doch nicht wirklich so ist.
Ja, es ist natürlich ein berechtigter kritischer Ansatz. Also da muss man immer hinschauen, genau was da passiert. Aber ich nehme es tatsächlich auch einigen Unternehmen ab, dass sie das auch wirklich wollen. Also hier in Deutschland haben wir ja einige Unternehmen, die sich auch sehr intensiv mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Und die sind natürlich auch so groß, muss man ja auch der Fairness halber sagen, diese Unternehmen, dass es sicherlich auch ernsthaft bemühte Abteilungen gibt für die ethische Implementierung von KI und andere Abteilungen, aber auch im selben Unternehmen, die das eher lästig finden. So, die Unternehmen sind inzwischen alle so groß, dass man die oft gar nicht als einheitlichen Block betrachten darf. Aber natürlich will man das nicht kleinreden, was die machen, weil das ist schon mal ein guter Ansatz, wenn es solche Ethikkodizes gibt. Und man muss eben darauf achten, dass es kein Whitewashing ist dann in dem Bereich. Aber tatsächlich gibt es ja die Möglichkeit, auch sowas wie Ethik-Labels einzusetzen, die dann durch Dritte kontrolliert werden. Das heißt ja nicht immer nur, wenn ich sage, ich will ethisch handeln, dass ich das dann mit mir selber ausmache oder mit meiner Gruppe, sondern es gibt tatsächlich ja auch die Möglichkeit, dann durch Dritte Kontrollen durchzuführen, sich zu Audits, Datenschutz-Audits haben wir ja zum Beispiel schon. Es könnte so KI-Audits geben, die man dann in das Unternehmen lässt und die dann in gewisser Weise natürlich vertrauenswürdig, also die können natürlich nicht die Unternehmensgeschichten dann nach draußen bringen, aber das kann man alles regulieren, dass die dann eben in diesem geschützten Bereich trotzdem ja diese Standards, die von außen kommen, eben prüfen.
Und für den Verbraucher würde dieses Ethik-Label dann erkennbar, indem er auch eine Anwendung vorgeschlagen bekommt oder einfach benutzen soll, wo dann quasi einfach wirklich visuell zu erkennen ist, dass das ethisch geprüft ist und zwar vertrauenswürdig geprüft
ist. Genau, das könnte man sich vorstellen. Also es wird ja sehr viel in der KI-Forschung und Transparenz gesprochen und ich halte das an vielen Stellen für überbewertet. Zumindest eine bestimmte Weise von Transparenz ist einfach eine Überforderung der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer. Sie müssen ja auch nicht verstehen, wie ihre Elektroleitung im Haus funktioniert. Also und können sich trotzdem darauf verlassen, dass sie keinen Stromschlag kriegen, sagen wir mal so, also auf so einer ganz einfachen Ebene. Und so ähnlich muss es eben auch bei künstlicher Intelligenz sein. Ich muss mich orientieren können als Verbraucherin. Ich muss wissen, dass Produkte einen bestimmten Qualitätsstandard haben. Das kann ich auch erwarten von der Politik, dass sie das für mich umsetzt. Und dann kann ich wählen. Und dafür brauche ich eine Transparenz, aber eine einfache, zum Beispiel eben, die dann über solche Labels für mich erschlossen werden kann. So ähnlich wie eben auch beim Kühlschrank. Da verlasse ich mich darauf, dass der energieeffizient ist. Aber ich muss nicht genau wissen, wie das jetzt genau funktioniert mit der Energieeffizienz. Und dafür sind solche Labels eben gut. Die sind immer leicht unterkomplex. Das ist dann nichts für Expertinnen und Experten, die dann zum Beispiel einen Algorithmus überprüfen müssen. Da brauchen wir eine andere Form von Transparenz. Aber es geht immer um adressatengerechte Transparenz. Und das kann über solche Labels eben hergestellt werden.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen. Sie haben ja sehr viele verschiedene Forschungsprojekte bei sich auch angesiedelt. Und eines davon ist eben dieses WeNet, the Internet of Us. Können Sie das so ein bisschen erläutern? Mich interessiert vor allem eben dieser Aspekt, dass Sie ja sagen, so wie können wir gemeinwohlorientiert handeln und wie können wir das umsetzen? Das würde mich interessieren. Wie gehen Sie da vor?
Das ist ein sehr großes internationales Konsortium, also in Europa, das aber auch zusammenarbeitet mit von Sozialpartnern aus Lateinamerika oder aus der Mongolei, Indien und China. Das ist wichtig, weil wir versuchen halt selber auch viel Diversität zu erzeugen. Und es geht darum, dass eine Kommunikationsplattform damit eröffnet werden soll, die nicht kommerziell ist, wo man aber auf Daten setzen und ja, aufbauen kann, die diversitätsgerecht erhoben wurden. Das heißt, die künstliche Intelligenz soll dann dazu dienen, Unterschiede zwischen den Menschen zu erkennen und eine optimierte Kommunikation zu ermöglichen. Also wenn ich aus der Mongolei komme und ich studiere jetzt in Italien, dann habe ich vielleicht ganz bestimmte Fragen, weil ich zum Beispiel anderes Essen mag, anderes Sozialverhalten habe oder so weiter. Und dann würde mir diese Plattform dann diejenigen aussuchen oder vorschlagen als Kommunikationspartnerinnen und Partner, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich. Kann aber auch manchmal interessanter sein, mit Menschen zu kommunizieren, die einen ganz anderen Hintergrund haben als ich. Das kann aber dann auch eruiert werden durch künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist eben dazu in der Lage, sehr komplexe Informationen zu kanalisieren und adressatengerecht eben Kommunikation zu gestalten. Und das ist sozusagen der Hintergrund, also auf der infrastrukturellen Ebene von dieser Plattform. Und das Ganze soll eben auch möglichst anwendungsoffen sein für Startups zum Beispiel, die sich daran beteiligen möchten. Und da gucken wir halt sehr genau hin, wie kann man Diversität abbilden, ohne dass Diversität diskriminierend ist. Um das mal ganz kurz noch auszuführen, wenn Sie zum Beispiel homosexuelle Menschen identifizieren wollen in ihren bestimmten Wünschen, die sie vielleicht auch haben in Bezug auf, ja, wie gesagt, ein neuer Studienort nochmal, dann müssen sie auch erfassen, dass die homosexuell sind. Und das soll dann aber nicht in einer Weise passieren, die diesen Personen schaden kann, sondern im Gegenteil, die eher ihre Diversität fördern kann. Und das ist total schwierig, das umzusetzen technisch. Und da forschen wir eben dann zusammen mit Informatikerinnen und Informatikern und der Ethik zusammen dran.
Also es ist tatsächlich schwierig, das in Code zu transponieren. Also diese Abfrage gleichzeitig von Sachen, die eigentlich geheim sein sollten oder privat sein sollten und andererseits das dann wieder öffentlich zu machen, indem es dann im Code steht, oder?
Genau, das ist total schwierig. Da hat man hohe Datenschutzanforderungen und auch ein hohes Diskriminierungs- oder Missbrauchspotenzial innerhalb von so einer Plattform. Sie haben einen bestimmten Hintergrund und möchten im geschützten Raum eine Anfrage stellen. Wie können Sie das umsetzen? Oder ist es so, dass jetzt plötzlich alle Menschen identifiziert werden können, die schwarz sind auf der Plattform und jetzt kommt ein Rechtsradikaler und schreibt gezielt an die jetzt nur eine Hate Speech Nachricht. Also sowas darf halt auf keinen Fall passieren. Und dann ist auch die Frage, wie kann man das wiederum umsetzen technisch? Das ist dann, sagt man, Ethik in Design, also Werte im Design. Also da versucht man, bestimmte Designprinzipien direkt zu implementieren in die Anwendung, sodass sowas eben nicht passieren kann. Aber das ist schwierig.
Darf ich da nochmal nachhaken? Weil Facebook tut ja genau das beispielsweise als Konzern, dass sie eben all diese kulturellen Hintergründe, religiöse Ausrichtung, sexuelle, was auch immer, Länder etc. genau das abfassen, aber eben für Unternehmenszwecke nutzen, zum Teil ja auch verkaufen, weil man eben sehr gezielt Anzeigen schalten kann. Wie kann man sowas wie Privatheit oder Sicherheit verankern?
Wir setzen eben vor allem darauf, auch auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer, in denen es transparent zu machen, welche Daten sie freigeben und dass sie das dann eben auch selber bestimmen können. Das tut Facebook natürlich auch, aber wir machen es halt wirklich, also und konsequent, und die Daten werden natürlich nicht weiterverarbeitet, also für kommerzielle Interessen weiterverbraucht. Aber der Schlüssel bei solchen Sachen ist natürlich immer zu zeigen, in welcher Form ich unterwegs bin, also was andere von mir sehen oder eben auch nicht sehen. Und das macht Facebook ja auch, aber eben nicht vollständig und mit völlig anderen Zielsetzungen. Und für uns ist eben auch immer wieder sehr wichtig, intervenieren zu können als Nutzerin. Also dann eben auch so eine Art Opt-out-Button zu haben und zu sagen, diese Kommunikation möchte ich jetzt nicht mehr, oder auch zu verhindern, dass bestimmte Daten freigegeben werden. Und da muss man dann auch wieder das Ganze so designen, dass es die einzelnen Personen nicht überfordert, weil dann hat auch keiner mehr Lust, an so einer Social-Media-Plattform in der Form teilzunehmen, wenn alles so furchtbar kompliziert ist. Also da haben wir dann auch entsprechende Kooperationspartnerinnen dabei, die sich sehr stark ums Design kümmern und um Anreizsysteme auch, also Incentives sagt man ja da, also um das Ganze auch von der Nutzerführung eben gut zu machen. Aber haben Sie schon recht, Frau Hamsen, das ist schwierig. Aber das ist immer wieder die Frage, wie kann man sich trotzdem einen Ansatz vorstellen, der eine Alternative ist zu den großen Plattformbetreibern. Und das ist dann oft so ein bisschen ruckelig und braucht viel Engagement und Idealismus. Aber es nicht zu versuchen, wäre natürlich kein Weg.
Noch eine ganz andere Frage. Es wurde jetzt von einem großen amerikanischen Internetunternehmer gefordert, dass Kinder in der Schule lieber Coding lernen sollten, also Programmieren lernen sollten als eine zweite Fremdsprache. Würde das helfen? Also würde das helfen, wenn mehr Menschen so einen natürlichen und einfachen Zugang auch hätten zu mehr Informatik, zu mehr Programmieren?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Aber das Coding verändert sich natürlich so über die Jahre immer wieder. Und da muss man auch wieder genau hinschauen, was lernen die Kinder da. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, den Zugang zu legen, sagen wir mal, zu einer aktiven Gestaltung des Internets und von Social Media. Und da ist Coding natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, aber auch noch viele andere. Also es gibt ja dann auch Möglichkeiten zu lernen, wie gestalte ich eine Website? Also so jetzt sagen wir mal eher im Deutschunterricht zum Beispiel, ja, könnte man das lernen. Also es geht ja darum, ein Mediengenre kennenzulernen und das aktiv nutzen zu können. Also da muss ich sowohl Softwareprogramme schreiben können oder beherrschen können, aber auch, ich muss es auch beherrschen können, auf der Nutzeroberfläche die Frage, wie schreibe ich für ein bestimmtes Medium, ist zum Beispiel wichtig. Und das alles muss miteinander verknüpft werden. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, das in die Schule zu übernehmen. Und das würde ich auch nicht als Fremdsprache sehen und auch nicht als Konkurrenz zu Fremdsprachen, sondern das ist nochmal was Eigenes. Da geht es letztendlich natürlich um Medienkompetenz in dem ganz anspruchsvollen und kritischen Umgang eben auch.
Und wie kriegen wir die Medienkompetenz in die breite Masse? Weil das ist ja, also das ist das eine, das in die Schulen zu bringen, das an die Universitäten zu bringen, da gehören Sie ja praktisch mit dazu, die das schon machen. Aber mein Eindruck ist, dass diese Entwicklung so wahnsinnig schnell ist, dass es eben enorm schwer ist, die breite Öffentlichkeit mitzunehmen und eben nicht, sie dann letztendlich nicht mitzunehmen und zu sagen, okay, klick auf ja, okay, und sämtliche Cookies sind erlaubt, sondern darüber nachzudenken, was es bedeuten könnte, sich das doch mal genauer anzuschauen.
Also man spricht ja immer ganz viel von Medienmündigkeit, also oder auch von Medienkompetenz für Kinder, und in Wirklichkeit brauchen ja alle also eine neue Form von Medienmündigkeit, da haben Sie völlig recht, und da ist aber jetzt auch schon seit 20 Jahren die Rede von, und in den Schulen selber ist es sehr, sehr langsam, dass es umgesetzt wird. Und wir Erwachsenen alle, muss man ja zugeben, man hetzt so durch seinen Alltag. Und also man muss ja Zeit für sowas haben, um richtig gut medienkompetent oder medienmündig zu werden. Und die beste Möglichkeit ist tatsächlich, eine Wahl zu haben, Punkt eins. Und die Anwendungen, die gut sind, leicht wählen zu können. Also dafür gibt es da jetzt inzwischen ja auch bei diesem angesprochenen Digital Services Act zum Beispiel, soll es eine Verpflichtung geben, dass Daten einfach transportiert werden können, also Interoperabilität verschiedener Systeme ist zum Beispiel wichtig. Geht ja kaum jemand früher zumindest von Facebook weg, weil es so kompliziert ist. Oder gut, jetzt die Jüngeren sind also sowieso nicht mehr bei Facebook, aber dass man wählen kann, dass man eine Flexibilität hat, seine Daten mitnehmen kann und dass nicht alles immer so furchtbar kompliziert und langwierig ist, das würde ich als einen ganz wichtigen Punkt sehen, der total pragmatisch ist, aber wo es richtig hapert überall.
Ein gutes Beispiel, noch die letzte Frage vielleicht, für künstliche Intelligenz ist ja dann doch diese Roboterform, also dieses Humanoide, wie es auch in dem Kinofilm Ich bin dein Mensch ja sehr plakativ vorkommt. Glauben Sie, ist das eine realistische Version von künstlicher Intelligenz in der Zukunft, also der menschliche Roboter, in dem wir uns verlieben, mit dem wir irgendwie Ausflüge machen?
Ja, also ich meine, Menschen verlieben sich ja in alle möglichen Dinge. Oder in Tiere, in Autos. Also da möchte ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben. Die Frage ist halt letztendlich, ob das zu einer gelingenden und glücklichen Beziehung eben führt oder eben nicht. Aber was ich daran tatsächlich kritisch sehe, ist, dass diese anthropomorphisierenden Anwendungen, also Anwendungen, die so uns erscheinen in Interaktionen wie Menschen, die sehe ich ganz kritisch, weil man natürlich dann die kritische Distanz verliert. Also das sind technische Produkte, die zu bestimmten Zwecken erschaffen wurden. Und wir müssen als Menschen immer den Blick darauf haben, zu welchen Zwecken wurde diese Technologie erfunden, kreiert. Also wem nutzt die eigentlich? Nutzt die jetzt mir und meiner Beziehung und meinem Liebesleben? Oder nutzt die vielleicht nur der Datenauswertung? Also das wird oft so verstellt, dass so humanoide Darstellungen von Robotern. Das ist natürlich interessant für die Science Fiction. Und es gibt ganz sicherlich auch Leute, die sich verlieben in solche Erscheinungsbilder. Aber das Wichtige ist immer, sich vor Augen zu führen, das sind Maschinen.
Mich würde noch interessieren, Sie haben wahrscheinlich ja auch den Koalitionsvertrag zumindest daraufhin so ein bisschen angeschaut. Wie geht es jetzt weiter in Deutschland? Haben Sie da auch für Ihre Forschungstätigkeit, haben Sie so ein paar Punkte, wo Sie sagen, so, das wäre jetzt wirklich angeraten oder das wären die nächsten Schritte, die jetzt noch kommen müssten in Deutschland für diese Frage KI?
Ja, generell sagt der Koalitionsvertrag, dass halt nochmal ein sehr stärkeres Augenmerk auf einen positiven Begriff von Digitalisierung gelegt wird. Und ja, das ist ja erstmal ein entscheidender Baustein. Also da sind wir wirklich hinten dran in Deutschland. Es gibt auch Versuche, den Datenschutz weiter zu stärken. Das sehe ich auch als sehr positiv an. Und insgesamt müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das aussieht mit der KI-Forschung ganz konkret. Jetzt mit der neuen Forschungsministerin. Es wurde bislang halt sehr stark auch als Mittelstandsförderung betrachtet. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Die Regulierungsvorschläge, die ich ja schon als so positiv genannt habe, da hat die neue Regierung tatsächlich auch vor, da sehr stark reinzugehen und begrüßt die tatsächlich auch. Also da sehe ich dann auch, dass der Pfad auch weitergegangen wurde, der jetzt in den letzten Jahren auch schon beschritten wurde. Also ich bin da erstmal also guten Mutes, dass wir da eher nochmal bessere Perspektiven haben in Zukunft.
Können Sie nochmal sagen, so wohin geht es für Sie? Und gerade wenn Sie nochmal den Blick zurückwerfen, woher kommen Sie von der Theaterwissenschaft? Jetzt sind Sie bei der KI. Gibt es irgendwie eine Sache, wo Sie sagen, okay, in 10 Jahren sehe ich mich da und da?
Also für mich persönlich ist vor allen Dingen ein interessantes Thema Fragen von KI und öffentlicher Kommunikation. KI auch im Journalismus jetzt mal so ganz konkret. Und die Frage der Ersetzbarkeit des Menschen. Ich hatte zwar am Anfang gesagt, es gibt diese starke KI nicht, also im Sinne von dem Terminator oder was auch immer, aber es gibt tatsächlich viele einzelne Applikationen, gerade im sprachlichen Bereich, die uns ersetzen können. Also da gibt es ja diese sogenannten Deepfakes oder synthetischen Medien. Das finde ich sehr spannend, die Stimme imitieren können. Es gibt diese Fragen von Digital Afterlife, also inwiefern wir mit den Avataren von Toten noch weiter kommunizieren können. Und das hat vielleicht tatsächlich ein bisschen Bezug auch nochmal zu Film, Theaterwissenschaft, Fernsehwissenschaft, also Fragen der Performance von KI. Also wie erscheinen die uns, diese Fragen von Anthropomorphisierung, das finde ich selber sehr spannend. Auch die Frage von Sprachassistenzsystemen, also diese vermeintlich intuitive Bedienbarkeit von digitalen Systemen durch KI. Also das war die Frage der Vermischung von menschlichen und mechanischen Anteilen. Was macht den Menschen aus? Das sind, sagen wir mal, für die nächsten Jahre, glaube ich, sehr interessante Forschungsgebiete. Was in 10 Jahren ist, da lasse ich mich einfach mal überraschen. Da tut sich so viel in dem Bereich. Ich habe natürlich ein bestimmtes Grundgerüst aus der Technikphilosophie vor allen Dingen, aber das immer wieder so zu erproben an neuen Entdeckungen, Entwicklungen in diesem Bereich, das macht eigentlich das Forschungsfeld so interessant.
Frau Hesen, gibt es von Ihnen noch etwas, wo Sie sagen, so, das war Ihnen jetzt wichtig, das ist noch nicht zur Sprache gekommen und das möchten Sie noch mal erwähnen?
Also erwähnen würde ich dann gerne nochmal, weil ich ja gerade auch von dieser Vermischung von menschlichen und mechanischen Anteilen gesprochen habe, ist ganz wichtig, finde ich, immer wieder Kennzeichnungspflichten. Das ist jetzt auch wieder so was ganz Pragmatisches, aber wir nehmen es als fast gegeben an. Also Sie haben ja auch am Anfang gefragt, wo stecken denn eigentlich KI-Systeme drin? Ja, wir wissen es eigentlich gar nicht so genau. Und das muss sich eben ändern. Also es muss klar sein, wann kooperiere ich mit einem KI-System, zum Beispiel bei der Arbeit? Wann spreche ich mit dem KI-System? Wenn ich zum Beispiel in der Hotline bin, dann kann ich oft gar nicht mehr erkennen, ob ich mit einem echten Menschen spreche oder nicht. Oder auch, wann lese ich einen Artikel, der durch KI geschrieben wurde? Das haben wir ja jetzt oft schon zum Beispiel bei Börsennachrichten oder Wetternachrichten. Das ist gar kein Mensch, der das geschrieben hat, sondern eine KI. Und das finde ich wichtig, das zu wissen. Also um Vertrauen letztendlich auch in Kommunikation weiter zu ermöglichen, weil da gibt es nochmal andere Vertrauensverhältnisse, die ich zu einem KI-System habe oder zu einem Menschen und andere Verantwortungswahrnehmungen natürlich auch. Aber auch, um mögliche Fehler besser korrigieren zu können, weil ich nehme Ergebnisse, die eine KI liefert, anders an als Ergebnisse, die ein Mensch liefert. Also da gibt es auch im rechtlichen Bereich nochmal einen ganz anderen Zugriff auf Entscheidungen, die durch KI zustande kommen oder Entscheidungen, die durch Menschen zustande kommen. Also Kennzeichnungspflichten finde ich einfach sehr wichtig und müssen auch nochmal erwähnt werden in diesem Zusammenhang.
Das vorstellbar, dass diese Kennzeichnungspflichten irgendwann auch andersrum angesagt werden, also dass man kennzeichnen muss, wo überhaupt noch ein Mensch dahinter steckt. Eine Freundin von mir, die hat neulich sich über politische Interviews im Fernsehen beschwert oder war so verwundert, dass oft die interviewten Politiker oder Experten sprechen wie Maschinen. Ja, da hat sie sich gefragt, ob da schon eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, die quasi den Text vorfertigt und dann das Ganze so in die Kamera transportiert und dass man da eben da auch eine neue Abgrenzung zwischen Mensch und Maschine ziehen muss, dass der Mensch nicht zu sehr wie eine Maschine wirkt, ja, gerade durch diese Floskelhaftigkeit in der Politik oder in den Medien, ja.
Ja, interessanter Punkt. Im Datenschutzgesetz, also hier für die Europäische Union, tatsächlich festgehalten, dass sie niemals Subjekt einer Entscheidung sein dürfen, Also das, nein, sagen wir umgekehrt. Also sie dürfen niemals einer Entscheidung ausgesetzt sein, die alleine durch eine künstliche Intelligenz gefällt wurde. Das heißt, es muss immer wieder diese menschliche Letztentscheidung dazwischen geben. Also insofern gibt es da so einen gewissen Puffer, aber das ist natürlich auch wieder so in gewisser Weise Quatsch. Also wenn Sie jetzt in einem automatisierten Auto fahren, dann wollen Sie natürlich nicht, dass das System, bevor es bremst, Sie fragt, ob es jetzt bremsen soll, wenn es eine bestimmte Notsituation ist. Das heißt, wir benutzen KI-Systeme ja gerade, um letztendlich bestimmte Entscheidungen nicht fällen zu müssen. Und aber was Sie sagen, ist natürlich ein interessanter Punkt. Also die Frage ja, der Vermischung von Mensch und KI und wie können wir das weiterhin getrennt halten? Und das ist natürlich durch die Kennzeichnungspflichten in jetzt sehe ich da erstmal nur die KI natürlich in der Bringschuld. Ja, ist das, versucht man dieser Tendenz eben entgegenzuwirken. Aber für den medizinischen Bereich ist das übrigens auch wichtig. Also, weil da gibt es immer wieder Anwendungen jetzt. Also gibt es wirklich sehr gute Diagnosen, die gestellt werden können, gerade im Bereich der Bilderkennung, Röntgenbilder und so weiter, die durch KI empfohlen werden. Also die Diagnosen werden dann in einer gewissen Weise vorgegeben. Und da würden Ärzte und Ärztinnen natürlich auch in der Pflicht sein, zu sagen, ich komme zu dem Schluss und die KI kommt zu dem Schluss und das eben transparent zu machen, wenn es da keinen gemeinsamen Nenner gibt.
Ich glaube, die größere Befürchtung wäre ja, dass eben man sich nur noch auf diese KI verlässt und überhaupt gar keinen alternativen Blick mehr drauf wirft. Gerade in der Medizin, ich habe neulich eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass eben Brustkrebs schon darüber läuft und man eben erst jetzt im Laufe der Nutzung gemerkt hat, dass es doch auch wieder Fehler gibt, weil eben ja. Dinge falsch erkannt werden. Das dauert dann eben auch eine Zeit, bis so ein Fehler im System erkannt wird.
Genau,
das aber ist dann und der Patient wird es nicht erfahren haben, wie die Entscheidung getroffen wurde, dass sie nämlich nur über KI getroffen wurde.
Und es ist dann häufig sehr schwer, den Fehler zu finden bei solchen komplexen Systemen. Aber man sieht auch in der Forschung tatsächlich, dass so Tandems von Mensch und KI gerade im medizinischen Bereich immer am besten wirken.
Und Sie sind auch zuversichtlich, dass die Frage der Verantwortung, dass die für immer klärbar bleibt. Also dass es zwar komplexer wird, wer jetzt die Verantwortung hat, aber dass man letztendlich doch immer am Ende irgendeinen Menschen findet, der oder eine Gruppe von Menschen, die Verantwortung tragen und übernehmen können.
Wir haben ja jetzt schon sehr komplexe Verantwortungsverhältnisse auch in der Wirtschaft und die wurden ja auch gelöst. Es geht halt darum, dass man letztendlich jemanden die zuschreibt. Es geht um die Zuschreibung von Verantwortung und dann müssen sie gucken, letztendlich, wie sie dann mit dem Produkt umgehen. Das kann man rechtlich regulieren, man ist da gar nicht hilflos. Und es wird tatsächlich auch diskutiert, ob es so eine Art KI-Versicherung geben soll. Ich kenne das vielleicht, es gibt so Haustierversicherungen, die kann man teilweise auch so ein bisschen mit KI vergleichen, weil so ein Hund, da haben sie natürlich die Herrschaft drüber, sagen wir mal, also den müssen sie anleiten. Und sie haben die Verantwortung, hat aber trotzdem ein Eigenleben. Und dafür gibt es dann tatsächlich ja dann auch so Versicherungen, ja, so für Beißunfälle oder was weiß ich, oder wenn der Hund jemand fürs Fahrrad läuft. Und sowas kann man sich natürlich auch für KI-Produkte überlegen, dass es so eine KI-Versicherung gibt. Also dass sie das, was sie selber gar nicht mehr so richtig beherrschen können, dass sie das dann sozusagen die Verantwortung auf einer Versicherung stellen. Und wenn es zu einem Schaden kommt, gibt es zumindest einen Schadensausgleich. Also das wird diskutiert.
Liebe Frau Heesen, vielen, vielen Dank fürs Kommen, für Ihre Auskunft. Ihre Einsichten, die wir gewonnen haben für den Podcast. Und wir freuen uns auf ein weiteres Gespräch irgendwann.
Vielen Dank an Sie, dass ich die Gelegenheit hatte, hier meine Gedanken kundzutun.
Vielen Dank, Frau Heesen.